Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Ihr Ziel ist unser Antrieb, gemeinsam für eine grüne maritime Zukunft.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Jens Mahnke, Partner und Geschäftsführer des Hamburger Schiffsmaklers Frachtkontor Junge. Moin, Herr Mahnke.
Moin, Herr Mayer.
Herr Mahnke, Sie sind seit April 2024 wieder bei Frachtkontor Junge, da kommen wir gleich noch zu, aber jetzt seit April 2024. Wie läuft es denn aktuell beim Frachtkontor?
Also, ich würde das differenziert beantworten wollen. Also geschäftlich ist es eher durchwachsen. Wir haben vor allem bei uns im Dreikargo-Bereich dieses Jahr nicht so erfreuliche Ergebnisse, erheblich schlechter als in den letzten Jahren. Dafür in anderen Bereichen besser als in den letzten Jahren oder bei neuen Firmenzukäufen, die wir eben in 24 noch nicht hatten. Die Einnahmen helfen uns, die negativen Ergebnisse in Teilbereichen aufzuwiegen. So. Und wo es wiederum gut läuft, finde ich zumindest in der Entwicklung unseres grundsätzlichen Entwicklungsunternehmens, indem wir eben Firmenzukäufe getätigt haben, die uns sehr helfen werden in der Zukunft, aber auch neue Mitarbeiter gefunden haben, gerade im Bereich der Maklerei. Wir neue Partnerschaften eingegangen sind im internationalen Bereich und somit eine für mich sehr erfreuliche Dynamik im Unternehmen entstanden ist, von der ich dann sagen würde, ja, unser Unternehmen ist in einer positiven Entwicklung, eben mit den eher vielleicht nicht so positiven Vorzeichen, dass wir in eigenen Geschäftsbereichen uns in diesem Jahr nicht so positiv aufstellen konnten. Aber die grundsätzliche Dynamik und die Perspektive in der Zukunft in den nächsten Jahren sehe ich doch als sehr positiv an.
Ganz kurz vielleicht, wenn Sie sagen, im Drybulk-Bereich läuft es nicht so gut. Ja. Woran liegt das? Liegt das an den Märkten oder an dem Wettbewerb? Also wie kann man sich das vorstellen?
Nee, ich glaube, bei uns ist es leider so, dass wir eben in Teilbereichen, in denen wir in der Vergangenheit sehr erfolgreich waren, das ist eben Eisenerzimport für die großen deutschen Stahlwerke und ein anderer großer Kunde im Schrottbereich, dass die in diesem Jahr erheblich weniger gemacht haben als in den Jahrzehnten zuvor, kann ich das sogar so sagen. Das tut uns eben so sehr weh, weil die eben einen Großteil unserer Einnahmen im Dreikargo-Bereich dargestellt haben. Brauchen wir nicht lange darüber philosophieren, warum ist das schlechter? Hohe Energiekosten, deutscher Stahl ist einfach zu teuer geworden, gerade eben durch die Thematik russischen Gas. Aber auch die Absatzmärkte in Deutschland, größter Kunde der deutschen Stahlindustrie ist die deutsche Autoindustrie, der geht es auch nicht gut, wissen wir auch alle. Und diese Akkumulation dieser negativen Faktoren führt eben dazu, dass die erheblich weniger Eisenerz importieren. Und das bedeutet für uns im Umkehrschluss eben auch erheblich geringere Einnahmen. Und was natürlich uns als Maklerunternehmen auch noch wehtut, ist der Euro-US-Dollar-Kurs, dass sich 10-15% einfach pauschal weniger Einnahmen, Hauptkosten immer noch im Euro, das tut uns auch weh. Das hat mit dem Dreikargo nichts zu tun, aber im Gesamtgruppenergebnis ist das eben auch ein Faktor, der dazu führen wird, dass unser Ergebnis diesem Jahr schlechter sein wird als in den Vorjahren.
Wenn Sie sagen, das sei für die deutsche Industrie ja viel gemacht haben oder viel machen, ja. Könnte das dann vielleicht ein Signal sein zu sagen, okay, wir gehen in andere Märkte, also wo spielt denn Ihrer Ansicht nach die Musik künftig im Drybulk-Bereich und wäre das auch etwas, wo Frachtkontor Junge sagen könnte, okay, dann gehen wir halt in diese Märkte, was sehr einfach klingt, aber so.
Ja, es klingt erstmal einfach, was gerade in diesem sehr kompetitiven Bereich der Maklerei, wir stehen da nicht alleine und es gibt sehr viel stärker, viel größere Unternehmen als das unserige. Klar ist eben der Schritt international, den wir ja auch getan haben, meines Erachtens der richtige. Aber einmal noch zurück zum Bereich Eisenerz und Schrott. Ich bin da auch nicht hoffnungslos, dass sich das in den nächsten Jahren wieder verbessert. Also wir haben auch mit denen natürlich darüber gesprochen und ich glaube schon, dass die auch sich da, das wird nicht mehr zu den alten Regionen zurückkehren, wo es mal gewesen ist. Aber gerade letzte Woche hatten wir mit einem sehr, sehr großen deutschen Stahlwerk auch intensive, enge Gespräche. Die hoffen eben nach wie vor auf die Zölle, die erhoben werden. Also, dass eben der europäische Stahl an sich mehr geschützt wird. Aber es sind wohl auch erste Anzeichen da, dass die deutsche Autoindustrie wieder mehr Stahl kauft und von daher unser Kerngeschäft auch wieder einen positiven Stimulus erhalten wird und uns auch helfen wird, da vielleicht in den nächsten Jahren wieder nicht in den alten Regionen, aber wieder erfreuliche Einnahmen zu erzielen, als wir das jetzt in diesem Jahr getan haben. Im Schrottbereich sehen wir das schon, die Commodity-Preise, die sich so verändert haben, dass da die Aktivität auch höher ist. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, ich glaube halt, dass wir uns internationalisieren müssen, dass Frachtkontor in den Jahren eben bis auf unser Büro in Dubai diesen Schritt nicht getan hat. Und wir haben ja ein Büro in Tokio, eins in Antwerpen und eins in Griechenland eröffnet, immer jeweils mit Partnern vor Ort, was ich als sehr richtig empfinde, um gleich den Zugang zum Markt zu haben und nicht bei Null anzufangen und uns auch Büromöglichkeiten ermöglicht hat und Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das hat den Eintritt in den Markt erleichtert. Aber unsere Fahne weht eben jetzt nicht nur in Deutschland und Dubai, sondern eben in ganz anderen Regionen. Gerade Asien, unsere Kollegen dort vor Ort können viel leichter mal nach Singapur reisen, nach China und unseren Namen eben draußen verbreitern. Unsere Hauptkunden für diese Stahlindustrie sind auch japanische Reedereien wie NWK, MOL, Daiichi und so weiter. Und da jetzt vor Ort sitzen und da direkt mit denen die Ladung besprechen, merken wir jetzt schon, dass das sehr erfreulich unserem Geschäftsfeld tut. Griechenland, klar, das ist ein Räder-dominierter Markt. Wir sind sehr Charter-dominiert als Frachtkontor. Und insofern sind das für uns logische Märkte, indem wir uns mit einem Büro vor Ort unser Geschäftsfeld und unser Kundenstamm weiter verbreiten können. So.
Wenn Sie sagen, dass Sie sich weiter internationalisieren wollen und müssen, also die erste Frage, wo könnte es denn noch zusätzlich hingehen? Und die zweite Frage dann organisch, also mit eigenen Niederlassungen oder vielleicht sogar über, ich weiß nicht, Fusionen oder Übernahmen, Zukäufe etc. Sie haben es ja im Tankergeschäft jetzt gemacht, vielleicht ist das auch etwas fürs Drybulk-Geschäft?
Haben wir bereits getätigt. Also das, klar, also da komme ich gleich zu. Unsere Strategie ist da, denke ich mal, zweigleisig. Das sind eben organisches Wachstum durch Partnerschaften. Ich würde momentan eher sagen, dass eine weitere Verbreiterung ich für nicht als besonders zielführend erachte. Man verfranst sich irgendwann. Wir merken auch schon, die Kommunikation zwischen Büros aufzubauen ist nicht einfach. Nicht jeder ist dafür bereit. Einige Makler haben auch Angst, eigene Geschäfte durchzuverlieren und sind vielleicht nicht ganz so transparent, wie man sich das so wünscht. Das wird besser und ich glaube, da kommen wir auch hin. Nur ich glaube, wenn man noch mehr Büros eröffnet, dann wird das noch schwieriger, da eine vernünftige Kommunikation zusammenwachsen zu erzielen. Allein Wachstum hilft nicht, ja, sondern da muss eben auch, wie Sie es sagten, organisch sein und langsam wachsen und da muss gelebt werden. Und wenn das dann irgendwann gelebt wird, kann ich über weitere Schritte nachdenken. Der einzige Standort, den ich noch als interessant empfinde, ist Istanbul, Türkei. Ich glaube, das ist so ein Markt, der nicht overbroked ist. Ja, so Singapur, Hongkong und keine Ahnung. Da würde ich jetzt auf keinen Fall hingehen wollen, weil da sind so viele Makler, etablierte Makler, da wartet keiner auf uns. Tokio ist da ein bisschen anders, meines Erachtens. Und nochmal darauf zurückkommen, wir haben in Antwerpen, unser Büro in Antwerpen, da haben wir gerade letzte Woche einen Makler gekauft.
Welchen denn?
Das darf ich Ihnen noch nicht nennen, weil das werde ich auch, sage ich Ihnen auch dann gern Bescheid und auch gerne auch Ihnen als erstes. Aber wir haben vereinbart, dass wir eine gemeinsame Pressemitteilung machen und da möchte ich mich gerne an die Vereinbarung auch halten. Aber es ist vollzogen und der ist gekauft. Und von dem gehe ich aus, dass er uns erheblich stärken wird. In unserem Geschäftsbereich ist eher im kleineren Bulkbereich, nicht in dem Cape Size und Panamax, in dem wir uns eben in diesem Eisenerzbereich tummeln. Insofern glaube ich, das ist auch eine tolle Ergänzung für das, was wir für heute tun. Und ist für uns natürlich auch ein Riesenschritt für unser Büro in Antwerpen, weil das sofort lebhaftes Geschäft bringt. Alle Mitarbeiter einbinden wird, die wir da schon vor Ort haben. Wir werden auch noch jemanden aus Hamburg dahin schicken. Insofern ist das für uns nach dem Übernahme dieses Tankermarktes jetzt vor 3-4 Wochen HMC schon super wichtiger Schritt für uns gewesen. Der nächste sinnvolle Schritt, der uns, glaube ich, als Frachtkontor breiter aufgestellt dastehen lässt und mehr Sicherheit gibt, eben auch in Teilbereichen mal nicht so gut zu performen, dass wir uns das ausgleichen. Und wir haben das ja gesehen an der Firma Combitrade, die ja mir mal gehörte und ich an Frachtnoto verkauft habe, die dieses Jahr ein sehr, sehr erfreuliches Ergebnis abliefern. Die gab es vorher nicht. Die gibt es jetzt und die retten unser Ergebnis. Ja? Und deswegen glaube ich eben, dass die Strategie, sich breiter aufzustellen, als Maklerunternehmen die richtige ist.
Combitrade, für diejenigen, die es nicht wissen, Werftvertretung, Reparaturwerftvertretung. Bei der Übernahme von Hamburg Maritime Chartering, von der Sie eben schon sprachen, wenn ich mich recht erinnere, hieß es auch, dass das Teil der Strategie zur Erweiterung des Dienstleistungsportfolios ist oder des eigenen Portfolios. Sehen Sie denn, zumindest im Tankerbereich, sich dann da jetzt strategisch gut aufgestellt oder könnte es eventuell noch weitere Lücken geben, die Sie schließen könnten im Tankersegment?
Also ich fühle mich erheblich besser aufgestellt.
Das ist schon mal viel wert.
Ja, das ist schon mal viel wert. Dass man nur eine Ideallösung gefunden hat, das würde ich jetzt nicht behaupten. Also wir sind jetzt sehr stark vom Kleintanker, Chemikalien bis Handys. Ja, das ist so der Bereich, den wir jetzt abdecken. Sehr stark fokussiert auch auf die Charter-Seite. Sehr, sehr namhafte Kunden wie BASF und Total, Shell, BP und so weiter. Was uns noch fehlt, ist mehr der Bereich eben Handy bis, übertrieben gesprochen, WLCC. Da sind wir noch nicht so stark aufgestellt. Ob man da nun hinkommen kann, ja oder nein, kann ich heute nicht sagen. Aber idealerweise würde man in diesen Bereich reinwachsen. Ehrlich gesagt habe ich da keine strategische Idee jetzt, weil im Hamburger Bereich sehe ich da nichts. Ob man das ja vielleicht im Ausland irgendwie tun kann, ergänzend zu dem, was wir heute machen, muss die Zeit zeigen. Nur um Ihre Frage erstmal so zu beantworten. Wir sind erheblich besser aufgestellt, aber es ginge noch mehr. So.
Und weniger?
Aber wir haben keinen Druck mehr, ja, das ist das Wichtige. Ja. Also ich würde sagen, bis vor ein paar Monaten hatten wir eben noch Druck, was zu tun, weil auch die deutsche Chemieindustrie krankt unter ähnlichen Problemen wie die Eisenerzindustrie, hohe Energiekosten, Kosten allgemein sehr hoch in Deutschland, sodass die Firmen wie BASF oder andere große Chemieunternehmen, mit denen wir eben sehr engen Geschäftskontakt haben, vermehrt die Produktion ins Ausland verlagern. Also die, ich sag mal, eher simplen Chemikalien, BASF herstellt, die stellen die nicht mehr in Deutschland, sondern in China her. Und die Befrachtung macht jemand anders, die machen wir nicht wir. So, und das spüren wir bei uns. Wir machen immer noch schönes Geschäft mit denen, aber eben bei weitem nicht mehr wie in der Vergangenheit. Und insofern war der Druck schon da, uns breiter aufzustellen, aber den Schritt, den wir jetzt getan haben, war eben schon so groß, dass wir jetzt sicher dastehen. Und ich sicher bin, dass wir da eine tolle Perspektive haben.
Sie könnten ja auch sagen...
Aber sie ist ausbaubar, so.
Ausbaubar ist das eine, vielleicht auch abbaubar. Also Sie könnten ja auch sagen, wir trennen uns von dem einen oder anderen Segment, das nicht gut funktioniert oder schon länger
nicht alle gut funktionieren so gut, dass sie eben einträglich sind. So.
Okay.
Insofern gibt es überhaupt keinen Grund, sich irgendwo von zu trennen. Auf keinen Fall, also vor allem nicht im Tankerbereich. Aber stärken können wir uns und das haben wir eben getan. Die Maklerei in Hamburg, gerade im Tankerbereich, da haben wir ja nun Nachwuchsprobleme. Hamburg ist nun mal kein Tankermaklerbereich. Ja. Wo sollen die Leute herkommen? Und das ist ein Riesenproblem, ne? Dass wir eben auch guten Nachwuchs einfach nicht bekommen. Und wenn, dann kommt er aus dem Ausland. Und meiner Erfahrung nach ist es eben auch schwierig, Makler aus dem Ausland zu begeistern, nach Hamburg zu bekommen. Ja, der soll jemand aus London oder was ich woher zu holen, ist schwer. Wir haben es jetzt geschafft. Im Dreikörperbereich haben wir einen von BAS begeistern können, aus London nach Hamburg zu kommen und einen anderen von BAS aus Dubai. Die sitzen jetzt im Hamburger Büro. Aber das ist, würde ich sagen, eher die Ausnahme. Wirklich erfreuliche Entwicklung. Ich hoffe, dass wir das auch noch häufiger schaffen werden. Aber das geht eben auch nur, wenn man als Unternehmen interessant ist, ja, in dem, was man tut. Und das außen auch darstellt. Und das war im Weg, dahin zu kommen, auch interessant zu sein und Leute für uns zu begeistern. Und vielleicht wird das in Zukunft noch besser und vielleicht schaffen wir uns dann auch wieder organisch zu wachsen, ohne Zukäufe, einfach durch talentierte, willige und erfolgreiche Makler. Ja.
Wie viele Leute sind Sie im Moment?
Wir sind insgesamt, aber das muss man ja immer mit der Agentur sehen, 136 Mitarbeiter.
Inklusive der Agentur?
Ja, die Agentur ist eben von der Personalstärke.
Ja.
Wenn ich ehrlich bin, kann ich es nicht genau von den Zahlen sagen, aber es ist definitiv mehr als die Hälfte sind im Agenturbereich zugeordnet, weil die personalintensives Geschäft einfach ist. Ne?
Wie wollen Sie denn Frachtkontor Junge als Unternehmen attraktiver machen? Talente zu finden und auch zu gewinnen, das haben natürlich viele Unternehmen das Problem. Klar. Wie wollen Sie es schaffen, dass Sie dann zu Frachtkontor Junge kommen?
Naja, also erstmal muss ja jemand, der zu uns kommt, will das Gefühl haben, dass er bei uns was erreichen kann. Ja? Dass er überhaupt die Möglichkeit, die Perspektive hat, Geschäft zu machen mit dem, was er mitbringt. Und da hilft eben, glaube ich, die Internationalisierung, dass sie die Möglichkeit haben, mit Auslandsbüros zu kommunizieren und in andere Bereiche vordringen zu können. Sehr wichtig, glaube ich, ist auch die Firmenkultur, dass, wenn man reinkommt, das Gefühl hat, da ist eine gute Stimmung, die Leute reden miteinander, es wird gelacht. Ja, also das ist, glaube ich, wirklich für viele Menschen wahnsinnig wichtig, dass man ein Wohlfühlgefühl hat. Ja, das ist, wir verbringen so viel Zeit im Büro, da muss man sich auch wohlfühlen. Und ich glaube, wo wir uns eben positiv differenzieren von diesen Großmaklern, so wie IFCO, Clarksons, Arrow und so weiter und so fort, dass wir eben so klein oder so groß wir eben sind, den unseren Mitarbeitern völlige Freiheit gewähren können. Also in den Großmaklern ist es schon so, dass denen genau vorgegeben wird, welche Teilbereiche sie bearbeiten dürfen. Sei es den Charter, den Räder oder Marktgebiet. Ja, weil jeder Makler kriegt eben genau zugeordnet, welche Bereiche er salopp ausgedrückt beackern darf. Das ist bei uns nicht so, sondern wir geben halt jedem die Freiheit, da Geld zu verdienen, wo er meint, Geld verdienen zu können. So. Und ich glaube, dass diese Freiheit doch durchaus ein Asset ist und den einen oder anderen vielleicht dafür begeistern könnte, zu uns zu kommen, weil er sagt, ich bin super gut auf Trafigura, ich kann aber auch ganz gut BP, nicht so gut wie Trafigura, aber ich möchte gern beide irgendwie als meinen Kunden bearbeiten. Und dann sagt ein Großmakler, nee, du machst nur Trafigura, weil BP macht
XY.
Ja, ja, genau. Und ich glaube, dass das ist auch noch ein Punkt, der ausschlaggebend sein kann, uns als attraktiven Arbeitgeber für einen Makler jetzt zu gewinnen. Also ich glaube, diese drei Säulen sind eben wichtig. Und als letzte Säule eben auch, dass ein Unternehmen Dynamik darstellt. Ja, man wächst, man hat Ideen, man investiert. Firmen sind bereit, sich von uns kaufen zu lassen, weil sie meinen, es ist gut, unter diesen Deckmantel zu schlüpfen, besser als allein zu sein. Auch das ist ja eine positive Nachricht. Ja, warum lässt sich jemand von uns kaufen und die Leute bleiben an Bord? Klar, der monetäre Faktor spielt immer eine Rolle, aber es gibt immer mehr als Einkäufer. Also bei allen diesen beiden Firmen, mit denen wir jetzt erfolgreich gewesen sind, es gab Konkurrenz, ja, es gab andere Leute, die sie kaufen wollten. Ich weiß es nicht genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht derjenige waren, der den allerhöchsten Preis geboten hat, sondern ich glaube, das Gesamtpaket war attraktiv. Ja, eben diese Punkte, die ich eben da aufgeführt habe. Vielleicht auch für einige der letzte Punkt, eben mit dieser Möglichkeit, Geschäft machen zu wollen, wie man eben will. Und ich glaube, diese vier Säulen, wenn das jemand von außen betrachtet, könnten durchaus attraktiv sein für jemanden, Mensch, dynamisches Unternehmen, ich habe meine Freiheit, es ist eine gute Atmosphäre, sind international, waren es in der Vergangenheit nicht, sind es aber jetzt, ich kann damit wachsen in dieser Dynamik. Lässt mich hoffen, dass der eine oder andere sagt, Mensch, ich gucke mir das an und wenn die Menschen da überzeugen sind, das dann auch am Ende zu machen.
Würden Sie sagen, dass in den letzten anderthalb Jahren, seitdem Sie jetzt wieder an Bord sind, sich da auch was geändert hat, also an der Unternehmenskultur oder an der Art und Weise, wie bei Ihnen gearbeitet wird? Also haben Sie da vielleicht die ein oder andere Weiche gestellt in diese Richtung?
Also ich würde von mir behaupten, dass ich die eine oder andere Weiche gestellt habe, die dazu geführt hat, aber es sollen bitte Dritte beurteilen, ob das die Weichen waren, die ich gestellt habe, die dazu führen. Ich hoffe das, aber beurteilen bitte, das obliegt nicht mir.
Sie haben gerade schon darüber gesprochen, dass Sie natürlich mit anderen Maklern im Wettbewerb sind, ja, um Talente, aber auch um Kunden logischerweise. Ja. Wie würden Sie den Wettbewerb, die Konkurrenz beschreiben? Ist das ein Hauen und Stechen? Ist das halbwegs erträglich, hätte ich fast gesagt? Also wie bewerten Sie den Wettbewerb bei sich?
Ich würde es schon sagen, dass es nicht aggressiv ist, aber es ist schon so, dass mit allen Mitteln gekämpft wird. So, ja. Nicht unter der Gürtellinie, aber es wird schon mit offenem Visier um die Kunden gekämpft und um Mitarbeiter gekämpft. Also ich bekomme das durchaus mit, dass dann andere Makler an unseren Kollegen dran sind und über Headhunter oder auch direkt versuchen durch die, ich meine, das normale Mittel ist, mit Geld zu locken.
Ja. Ja,
und das ist sicherlich auch das einfachste Mittel, jemanden davon zu überzeugen, den Arbeitgeber zu wechseln. Das passiert, ist mir bekannt. tun wir ja auch, wenn man ehrlich ist. Ja, das ist ein Geben und Nehmen. Und einmal gewinnt man, mal verliert man. Und man muss sich diesem Wettbewerb am Ende halt stellen. Und das nicht immer angenehm ist, haben wir dahingestellt. Aber jeder weiß das von dem anderen und jeder geht damit in seiner Art und Weise eben um. So naiv ist ja keiner zu glauben, dass wir das auch nicht tun. Und so ist es nun mal, ja. Ja. Also müssen wir als Unternehmen eben diesen Wettbewerb stellen. Und solange wir auch mal gewinnen, ist das ja auch völlig okay.
Am Anfang habe ich Sie vorgestellt, seit April 2024 wieder bei Frachtkontor, ja. Junge. Ich muss auf meinen Notizzettel gucken, weil das kriege ich sonst nämlich nicht alles auf die Reihe. Sie waren schon mal im Unternehmen und zwar bis 2001, wenn ich richtig weiß.
Richtig, ja.
Dann waren Sie außerdem beim Makler Harper Petersen, bei den Emissionshäusern Nordkapital und König und Zieh, bei der Reederei Ernst Russ.
Nee, nicht bei der Rede, bei der Aktiengesellschaft.
Bei der Aktiengesellschaft Ernst Russ.
AG, genau.
Dann haben Sie das Investmentberatungsunternehmen Elbe Financial Solutions gegründet und waren auch Inhaber, Sie haben es eben schon gesagt, von Combitrade.
Richtig.
Ja. Der jetzt ja auch zu Frachtkontor Junge gehört. Mhm. Ist das für Sie jetzt so etwas wie ein Zurück zu den Anfängen oder Zurück zu den Wurzeln? Oder wie kann man das verstehen? Also haben Sie da noch was vor? Haben Sie sich gedacht, okay, ich bin noch nicht ganz fertig mit Frachtkontor Junge?
Nee, ich bin definitiv nicht fertig mit Frachtkontor Junge. Es war jetzt nicht geplant, dass ich zurück zu Frachtkontor Junge gehe, sondern das ist eben im Nachhinein durch einen glücklichen Zufall entstanden. Ich bin darauf angesprochen worden, aber es war meine Lebensplanung eben nicht so vorgesehen. Wenn ich ehrlich bin, war ich auch erst abgeneigt, das zu tun. Ich wollte das erst nicht, habe mich dann überzeugen lassen, das dann doch zu tun. Bin im Nachhinein froh, dass ich es getan habe, muss ich auch sagen. Nein, ich habe definitiv noch Pläne für die nächsten Jahre. Idealerweise ist das jetzt mein letztes Schaffen in meiner durchaus bewegten Berufskarriere. Wir hatten ja erwähnt, dass es ja mehrere Stationen in meinem Berufsleben gab. Ich hoffe, das ist meine letzte, aber wer weiß. Und ja, ich möchte also die nächsten, weiß ich wie viele Jahre, habe ich mir jetzt nicht irgendwie festgelegt. Meine Erfahrung, die ich eben über meine 30 Jahre Schifffahrtserfahrung in allen möglichen Bereichen der Schifffahrt, habe ich ja wirklich alles gemacht, da einbringen zu können. Meine Kontakte, die ja auch über die 30 Jahre gewachsen sind, aber eben auch meine Erfahrung möchte ich gerne nochmal einbringen und Frachtkontur vielleicht in eine sichere und lukrativere Zukunft bringen, als es vielleicht in den letzten Jahren gewesen ist. Ich will mir auch nicht sagen, dass alles falsch war und so, ja, jetzt soll man mich nicht falsch verstehen, aber wenn ich das mache, dann möchte ich auch meine Energie da einbringen, dass ich irgendwie ein paar Jahre zurückgucken kann und sage, da habe ich was geschaffen so, und es hat sich was verändert. Und
mit schwarzen Zahlen.
Ja gut, logisch, mit schwarzen Zahlen hat Frachtkontur immer geschrieben, das ist so, aber vielleicht noch schwarzere Zahlen oder eben sicherer aufgestellt, dass es so breit aufgestellt ist, dass man sagen kann, dass 120 Jahre hat das Unternehmen jetzt hinter sich, es hat nochmal eine undefinierbare Zukunft, weil das Unternehmen so gut aufgestellt ist, dass da nichts mehr schiefgehen kann. So, also so,
ja,
klar, es kann immer schiefgehen, aber grundsätzlich. Also das Ziel habe ich.
Damit hätten Sie auch meine Frage beantwortet, was Ihr Ziel ist. Das ist schon mal sehr gut.
Das wäre mein Ziel. Also ich zurückblicken kann, Frachtkontur so weiter gestaltet haben, ja, dass es eben so breit aufgestellt ist, lukrativ aufgestellt ist, um überlebensfähig zu sein. Ja.
Ich habe den Eindruck, ich habe den Eindruck, dass da noch einiges auf uns zukommen könnte im Sinne von Neuigkeiten aus dem Hause Frachtkontor Junge. Ich nehme Sie beim Wort, dass wir darüber informiert werden. Das haben Sie vor versammelter Publikum, hätte ich fast gesagt, gesagt, aber Spaß beiseite. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch einiges kommen wird. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Für den Moment, Herr Manke, soll es das aber gewesen sein. Vielen Dank für das Gespräch.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.